denke mir manchmal, ich habe jetzt erst im Alter diese Selbstsicherheit und diese in mir Geborgenheit, die ich mir immer gewünscht habe, als Frau, als Unternehmerin, als Funktionärin. Wenn ich dann in der Funktion bin, bin ich so und so voll da. Aber dazwischen hinterfragt man sich als Frau immer wieder.
Global Goals. Ausblicke in eine nachhaltige Zukunft mit Carmen Jeitler.
Herzlich willkommen bei unserer heutigen Ausgabe des Global Goals Podcasts des Österreichischen Wirtschaftsbundes. Wir freuen uns sehr, dass wir heute unsere Staatssekretärin für Tourismus hier haben, Susanne Kraus-Winkler. Herzlich willkommen, danke, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Susanne, erzähl mal ein bisschen so über deinen Background. Du bist ja eigentlich quasi von der WU kommend, hast eine Betriebswirtschaft studiert und dann trotzdem in den Tourismus gegangen, kommst ja auch aus einem touristischen oder aus einer Gastronomenfamilie. Erzähl mal, wie so dein Werdegang war und warum du dich dann entschieden hast, selbst diesen touristischen Weg zu gehen.
Also ich bin aufgewachsen in einem Gasthausbetrieb und hatte einen Vater, der sehr touristisch aktiv war. Das war quasi die Generation, die nach dem Krieg aufgebaut hat. Er hat dann relativ bald, übrigens hatten wir auch eine große Landwirtschaft dabei, er hat dann relativ bald das Hotel und die Taverne am Sachsengang gebaut und ich bin, nachdem ich maturiert habe und zu studieren begonnen habe auf der Wirtschaftsuniversität, immer parallel schon im Hotel am Sachsengang und in der Taverne am Sachsengang zusätzlich aktiv gewesen. Also
War also aufgelegt eigentlich, dass du das dann einmal übernehmen
genau.
wirst, oder?
Genau. Es war immer klar, dass mein Bruder und ich beide die Betriebe übernehmen sollen. Und dementsprechend intensiv haben wir auch mitgearbeitet, neben Studium, neben Familiengründung. Ich habe selber zwei Kinder und wir haben mittlerweile schon 5 Enkelkinder, auch ein drittes Kind aus der ersten Ehe meines Mannes. Und ich habe dann, nachdem mein Vater aber nicht und nicht übergeben wollte, bin ich von zu Hause weg. Erst mein Bruder, dann ich und habe dann zwischendurch den City Club in Vösendorf als General Manager geführt, die ganzen Umbau mitgeleitet, wie die Pyramide umgebaut wurde von einem Schwimmbad in ein großes Eventzentrum. Habe dort viel gelernt, was Großbetriebe mit 1000 Betten betrifft und auch internationales Controlling in der Hotellerie. Wie das dann übergeben wurde an das Verkehrsbüro, habe ich dann anschließend mit Kohl und Partner, einem der führenden österreichischen Tourismusunternehmen, Beratungsunternehmen, Kohl und Partner Wien gegründet. Und dann kam die Frage, ob ich nicht auch mitwirken würde wollen bei den Loisim Hotels. Das Hotel war damals nur noch am Papier existent, also noch erst am Papier existent. Und aus dem entstand dann Schritt für Schritt alles andere, was mich so begleitet hat und parallel dazu natürlich diversen Funktionen in der Wirtschaftskammer.
Und dann kam plötzlich der Ruf in die Politik, relativ spontan. Und war das für dich ein Ja, mache ich sofort? Oder war das schon einmal ein, will ich das überhaupt in meinem Leben haben?
Also es war nie geplant. Und der Ruf in die Politik kam völlig überraschend. Ich war gerade, wir hatten zu dem Zeitpunkt das Loisim Champagne in Frankreich, gerade die Bausitzung und ich war gerade kam von einer Bausitzung am Flughafen in Paris und habe den Anruf bekommen, ob ich bereit wäre, der Staatssekretär zu übernehmen, weil an dem Tag einfach der Rücktritt von der Elisabeth Köstinger war und der Tourismus irgendwie noch eine Wichtigkeit bekommen sollte, indem es eine Funktion gab. Habe ich gefragt, wie viel Zeit habe ich zum Überlegen? Hat es geheißen, gar nicht. Und wie ich aus dem Flugzeug ausgestiegen bin in Wien wieder, habe ich schon einen Anruf gehabt. Das heißt, und 4 Tage später war ich angelobt. Also das war für mich
eine spontane Bauchentscheidung irgendwie auch. Aber deine Familie hat das von Anfang an so mitgetragen und fanden das auch gut, dass du das machst.
Also ich habe meinen Mann gefragt, ob er es mitträgt. Er hat gesagt, ja, natürlich. Aber es war natürlich schon zu einem Zeitpunkt, wo ich schon begonnen habe, etwas weniger zu tun, weil ich ja offiziell schon in Pension war.
Und ihr hattet ja dann auch schon, glaube ich, in der Toskana oder irgendwo, glaube ich, in Italien ein
Genau, wir hatten in der Toskana gerade 4 Jahre das Haus gekauft vom Hugo Bortisch, der ein lieber Freund von uns war und der uns noch die ersten Jahre, wie wir das Haus von ihm übernommen haben, nachdem seine Frau gestorben ist, begleitet hat. Das waren tolle Gespräche mit ihm als Journalist und über sein Leben. Da habe ich wieder viel gelernt. Ich habe das Glück gehabt, immer tolle Menschen um mich zu haben.
Ja, und die Chancen zu nutzen, die man so bekommt im Leben. Aber du hattest dann auch gleich große Herausforderungen, weil Covid und alles rundherum war ja auch nicht so einfach, muss man sagen. Das hat ja auch Spuren im Tourismus hinterlassen. Wie war das für dich?
Also Covid habe ich ja voll erlebt als Fachverbandsobfrau Hotellerie in der Wirtschaftskammer. Da habe ich auf der einen Seite kämpfen müssen dafür. Dann später jetzt die Nachwirkungen im Staatssekretariat für Tourismus ist noch immer eine Herausforderung, weil noch nicht alles abgewickelt ist, aber auch noch vieles sich nicht so eingependelt hat. Die Gesellschaft hat sich ein bisschen verändert nach der Covid-Pandemie. Die Betriebe haben lernen müssen, völlig neu zu denken, viel resilienter zu sein. Der Tourismus ist sehr schnell zurückgekommen, aber die Mitarbeiter haben noch, nachdem sie sehr lange in Kurzarbeit waren, sich schwer getan, wieder voll reinzuspringen in den Tourismus, wie wir ihn vorher kannten. Gleichzeitig geht es jetzt darum, dass wir uns überlegen, was braucht denn der Tourismus in Österreich, um in zukunftsfit zu sein. Wir haben Herausforderungen bei der Nachhaltigkeit, wir haben Herausforderungen bei der Digitalisierung, wir haben Herausforderungen im Arbeitsmarkt. Also es sind so viele Themen, wo man die Zukunft gestalten muss und das in einem noch immer etwas unsicheren Umfeld.
Gerade du hast jetzt das Stichwort Nachhaltigkeit erwähnt. Ich bin ja auch SDGs-Sprecherin und dieser Global Goals Podcast handelt sich ja auch um diese Agenda 2030. Was kann man denn heute tun, wenn wir schauen, im österreichischen Tourismus sind hier eh schon relativ hohe Normen, sagen wir mal. Aber was siehst du so an Best-Practice-Beispielen? Was kann da getan werden, um den Tourismus noch nachhaltiger zu gestalten, gerade was den Wintersporttourismus natürlich auch betrifft?
Wir haben 4 Säulen der Nachhaltigkeitswerkzeuge entwickelt. Das eine ist, wir haben die gewerbliche Tourismusförderung erneuert und ganz nach den Zielen der Nachhaltigkeit ausgerichtet, und zwar allen 3 Zielen, ökologisch, sozial und ökonomisch. Mhm. Wir fördern zum Beispiel auch keine Neubauten von Betten ab in Gemeinden mit mehr als 500.000 Mächtigungen, mehr Mitarbeiterwohnungen werden gefördert etc. Wir haben das Thema der Zertifizierungen in eine Strategie gebracht, damit wir diesen Wildwuchs der Zertifikate nicht mehr haben, und die Zertifikate für Regionen eingeführt, weil aus meiner Sicht der Schlüssel in die Nachhaltigkeit liegt vor allem in den Destinationen und Regionen. Wenn die einen Prozess starten für die gesamte Region, dann ziehen alle anderen mit. Wir haben die Tourismusakzeptanzmessung eingeführt. Da läuft jetzt der Pilotprojekt aus und wir werden sie jetzt überführen in eine Tourismusakzeptanzmessung, die in der Verordnung festgelegt ist, genauso wie die Nächtigungsmessungen. Und als letztes haben wir den sogenannten ESG Data Hub mit den Banken, mit der ÖKB und der ÖHT, das ist die Österreichische Hotel- und Tourismusbank, entwickelt, wo die abgefragten Indikatoren für alle Betriebe gleich sind, weil du weißt, nach den EU Green Finance Vorgaben müssen Banken, wenn sie Kredite geben, Indikatoren abfragen. Ja. Und wir versuchen das mit diesem ESG Data Hub gleich so aufzusetzen, dass es alle Betriebe machen können und wir dann den quasi auch die Veränderungen gut dokumentieren können.
Wenn du jetzt siehst, der Tourismus in Österreich, der ja sehr auf einem sehr hohen Niveau grundsätzlich ist, wo sind denn unsere Chancen? Wo siehst du jetzt konkret, wo können wir uns hinentwickeln, wo können wir noch besser werden? Wo sind vielleicht die Nischen? Welche Bereiche?
Österreich ist ein Land, das 2 Saisonen hat. Das ist einmal ein grundsätzlicher Vorteil. Wir wissen alle, im mediterranen Raum gibt es nur eine Saison und auch in Deutschland, die haben in Wirklichkeit nur eine Saison, wenn man vom Städtetourismus absieht. Das heißt, wir haben unterschiedliche Herausforderungen. Wir haben über den Sommer genauso nachzudenken wie über den Winter der Zukunft und auch das Thema Ganzjahresfähigkeit in Österreich. Nicht jede Destination eignet sich für eine Ganzjahresfähigkeit. Und wir wissen, dass gerade im Wintertourismus ab einer bestimmten Höhe Schneesicherheit gegeben ist, aber drunter wird es sehr variabel bleiben. Wir wissen, dass im Sommer viele neue Themen kommen. Umgekehrt wissen wir, dass die Reiselust groß ist. Wir sind im Herzen Europas. Der größte, der Hauptherkunftsmarkt ist Deutschland, der zweite schon Österreich. Also die Österreicher lieben ihr eigenes Land. Und dann haben wir natürlich viele Fernmärkte neben dem europäischen Markt, die wir intensiv mit der Österreich-Werbung bearbeiten. Es werden jetzt demnächst neben USA auch noch Südostasien dazukommen, weil China so spät geöffnet hat und wir müssen auch auf andere Märkte blicken, mhm, oder Saudi-Arabien. Indien ist auch ein Markt. Mhm. Nichtsdestotrotz haben wir die Herausforderung, unser Produkt, das Bild des Tourismus der Zukunft zu zeichnen, und dafür müssen wir uns die Fragen heute stellen. Und daran arbeiten wir mit der Österreich-Werbung, mhm, gerade auch was künstliche Intelligenz betrifft. Ja. Daran arbeiten wir mit den Landestourismusorganisationen. Wir schauen, wo sind die Stärken Österreichs, welche davon sind ganzjahresfähig. Kulinarik zum Beispiel ist eines der Themen, die ganzjahresfähig, mhm, sind und sehr gut auch funktionieren. Das ganze Naturraumthema ist ein großes Thema. Mhm. Wie können wir den Naturraum so nutzen, dass es ihm nicht schadet, aber gleichzeitig die Vorteile des alpinen Raums für touristische Nutzung entsprechend aufzubereiten. Da gibt's in Tirol ganz tolle Beispiele, dass man eben sehr stark die Besucherströme lenkt und schaut, dass man es so organisiert, dass es eben naturverträglich ist. Im städtischen Bereich gibt's die gleichen Herausforderungen. Und wie gesagt, wir haben auch einiges selbstkritisch gedacht an veraltetem Angebot, dass irgendwann aus dem Markt kommen wird. Mhm. Da muss man schauen, dass dieser Ausstieg auch entsprechend gut funktioniert.
Jetzt eines der größten Probleme, das wir überhaupt generell am europäischen oder im österreichischen Wirtschaftsstandort haben, ist natürlich der Fachkräftemangel oder überhaupt Arbeitskräftemangel. Also mitunter fehlt ja überall jeder, muss man sagen. Es suchen alle Branchen. Im Tourismus, ich weiß nicht, wie viele Tausend sind das im Moment circa, die hier fehlen?
Also grundsätzlich muss man mal erst sagen, wir haben mehr Mitarbeiter als je zuvor. Und das, wenn das ganze Jahr 2023, also mhm, in jedem Monat, das haben wir mehr Mitarbeiter als 2019.
Okay.
Das heißt, die Flucht aus dem Tourismus stimmt nicht. Der Tourismus braucht nur mehr Mitarbeiter als je zuvor. Mhm. Einerseits, weil er wächst, zweitens, weil er qualitativ hochwertiger wird und auch, weil die Produkte komplexer werden. Wir brauchen heute viel mehr von der Kosmetikerin bis zum Koch, vom Kellner, ja, bis zum Rezeptionist. Wir brauchen viel mehr einzelne Mitarbeiter. Wenn man sich den Markt anschaut, dann sehen wir jetzt 45% kommen aus Österreich, mhm, 35% kommen aus dem EU-Inland. Mhm. Da sind wir bei grob 80% EU-Inland mit Österreich. Mhm. Und die restlichen 20% sind einerseits Europa-Drittstaaten und der Rest sind Drittstaaten weltweit.
Ja.
Das Saisonierkontingent sind von diesen 250.000, die wir im Maximum haben, 4.300 Plätze.
Okay.
Also das ist ein kleiner, winziger Teil, um den es da geht. Die Zukunft kann nur, wenn wir mehr Mitarbeiter auch brauchen, ja, werden und noch zusätzlich die Demografie runtergeht, mhm, und wir in einer Dienstleistungsbranche sind, wo man nicht so leicht durch Prozessveränderungen Mitarbeiter einsparen kann, will auch niemand. Weil wir sind eine Branche, wo es um den persönlichen Kontakt geht, dann werden wir nicht drum herum kommen, neben dem EU-Inland auch im EU-Drittländern und im Drittländern generell nach den richtigen Mitarbeitern, also qualifizierte Arbeitsmigration zu suchen. Und das versuchen wir jetzt gut vorzubereiten und zu argumentieren.
Natürlich ist auch wichtig, dass der Tourismus als attraktiver Arbeitsplatz natürlich auch positioniert ist. Gibt es da für dich irgendwo Ideen, wo du sagst, aus anderen Branchen, was man nehmen kann, so etwas, dass junge Leute auch wieder sagen, ja, das ist ein Bereich, in dem möchte ich wirklich arbeiten?
Also du sprichst ein wichtiges, mhm, Thema an, das ist das Thema der Image der Arbeit im Tourismus. Da versuchen wir jetzt mit Image-Kampagnen sehr vieles zu machen, aber die wichtigste Voraussetzung überhaupt ist in den Betrieben selbst ein anderes Verständnis von dem, was die Generationen X, Y, Z, und das sind die Generationen, die jetzt in Zukunft bei uns arbeiten werden, was die für einen Anspruch an Arbeit im Dienstleistungs- und Servicebereich haben. Ja, bei uns geht es 7 Tage die Woche, bei uns geht es von in der Früh bis am Abend, aber auch da kann man bei der Dienstplangestaltung ein anderes Verständnis an den Tag legen. Viele Betriebe sind intensiv mit dem Thema Employer Branding, Weiterbildung, Führungskultur, Unternehmensorganisation neu beschäftigt. Es geht um Wertschätzung, es geht um Fairness, es geht um Transparenz. Mhm. Und das ist halt ein Prozess, der auch im Tourismus sich mittlerweile sehr gut durchsetzt, aber sich noch nicht ganz durchgesetzt hat. Da haben wir noch ein bisschen Arbeit vor uns.
Also im Grunde genommen wird es in vielen Branchen, das ist ja unser Ansatz als Wirtschaftsbund, ohne Zuzug aus dem Ausland gar nicht gehen. Also wir werden Zuzug brauchen. Und du setzt dich ja auch sehr für die Öffnung des Arbeitsmarktes ein. Wie konkret stellst du dir das vor? Wie sollte das ausschauen?
Ja, also wir haben derzeit zwei Instrumente, um Mitarbeiter aus Drittstaaten nach Österreich zu holen. Das eine im Tourismus ist das Saisonierkontingent. Da können wir eben nur über eine limitierte Zeit Hilfs- und Fachkräfte reinholen. Und das zweite ist die Rot-Weiß-Rot-Karte. Da geht es wieder nur ganz als Beschäftigung mit Fachkräften. Mhm. Da haben wir doch einiges an Herausforderungen, wenn diese Instrumente wirklich noch besser funktionieren sollen und eine Willkommenskultur auch darstellen. Bei der Rot-Weiß-Rot-Karte geht es sicher darum, dass sie erstens digitalisiert wird, sodass es für Menschen aus Drittstaaten einfacher ist, hier sich über den Prozess eine Arbeitsbewilligung und ein Visum zu holen. Da geht es aber vor allem auch um die Anerkennung der Ausbildung von Menschen. Das wird derzeit noch sehr unterschiedlich gehandhabt und ist sehr schwierig. Beim Saisonier-Kontingent geht es darum, dass wir jetzt ein Westbalkan-Kontingent gefordert haben, weil wir sehen, dass 2/3 unserer Saisoniers aus dem Westbalkan traditionell kommen. Und die so und so früher oder später wahrscheinlich zur EU dazugehören. Und das wäre quasi dieses Miteinander in eine neue Ebene zu heben. Noch dazu, wo Deutschland ein Westbalkan-Kontingent hat von jetzt dann ab Juni 50.000, die nicht zählen zu ihren sonstigen Kontingenten in Höhe von 25.000. Wir hätten jetzt gefordert, dass wir 2.500 Westbalkan-Kontingent bekommen und die knapp 4.300 als für sonstige Drittstaaten lassen. Also wir müssen sicher etliches vereinfachen. Wir müssen dieses Willkommensempfinden dieser Menschen aus Drittstaaten auch entsprechend verbessern. Und wir bemühen uns so und so mit jenen Ländern, wie zum Beispiel jetzt unlängst den Philippinen, Vereinbarungen zu treffen. Man muss verstehen, Philippinen, 130 Millionen Einwohner, 16 davon arbeiten im Ausland, werden speziell für das Ausland auch ausgebildet als Fachmitarbeiter und passen sehr gut zum Beispiel auch in unsere Dienstleistung hinein, weil sie von ihrer Persönlichkeit, von ihrer Kultur sehr, sehr nahe an der Dienstleistung sind. Also die richtigen Menschen zu holen, ist auch dann die Herausforderung.
Ich glaube, du bist jetzt eine davon, einen sehr offenen und liberalen. Natürlich auch, wenn man viel von der Welt gesehen hat, hat man eine gewisse Grundoffenheit. Das ist ja nicht überall dann bei uns zu finden. Und gerade der Westbalkan ist natürlich ein spezielles Thema. Ja, es leben so viele Menschen vom Westbalkan hier. Also ich glaube, das kann uns nur nützlich sein. Gehen wir nochmal zurück so in den eigenen Betrieb. Wenn du jetzt schaust, was sind die Maßnahmen, die du in deinen Betrieben gesetzt hast, wo du sagst, ja, das bindet Mitarbeiter langfristig. Deswegen bleiben sie dann auch und fühlen sich einfach verbunden. Der Familie, dem Familienbetrieb?
Also ich glaube, 2-3 Dinge waren es vor allem. Das eine ist, dass das Gehalt stimmt, Lohn oder Gehalt, je nachdem. Das zweite ist ein faires Miteinander bei der Dienstplangestaltung. Und das dritte ist die Kultur des Miteinanders im Betrieb, also quasi die Stimmung im Betrieb, die Atmosphäre im Betrieb, sowohl mit den Mitarbeitern als auch mit den Gästen und in der Gesamtkonstellation. Wenn die 3 Punkte gestimmt haben, dann ist alles andere noch ein nettes Beiwerk, wie Weiterbildungen innerhalb und außerhalb des Unternehmens oder Incentives. Ja, es geht auch darum, dass das Mitarbeiteressen gut genug ist. Ja. Sprich, dass es allen gefällt.
Wertschätzung und Respekt auch.
Genau. Ja. Dass es allen schmeckt, dass es für jeden was dabei ist. Es sind immer welche dabei, die nur vegetarisch essen wollen, andere wollen Fleisch haben. Und das unter einen Hut zu bringen, ist manchmal in der Küche auch etwas schwierig, vor allem wenn sie viel zu tun haben. Mhm. Aber es gibt mittlerweile Großbetriebe, auch wie wir jetzt letztens gehört haben, die eigene Mitarbeitercampus aufgebaut haben, wo eigene Köche für die Mitarbeiter das Essen produzieren. Das geht natürlich nicht bei einem 50-60 Mitarbeiterbetrieb, aber es geht ab 150 oder 200 recht gut.
Was sind denn so die für dich die großen, wichtigen Themen, die Familienbetriebe heute brauchen, wenn du das aus der Sicht siehst, um weiterzumachen? Also vielleicht, du hast jetzt ein paar Enkelkinder. Würdest du denen mal raten, weil das ist, finde ich auch immer spannend, raten, in den Bereich zu gehen, wenn jetzt eins sagt, ja, ich möchte eines dieser Hotels, ich möchte was machen, würdest du sagen, ja, tu das, ich unterstütze dich dabei?
Ja, unbedingt, weil es gibt, ich habe ja selber sehr, sehr intensiv, sehr lange in den Betrieben gearbeitet, eigentlich bis zu meiner Pensionierung, aber ich habe sehr früh auch begonnen. Es ist so schön, mit Teams zu arbeiten, die mit Menschen zu arbeiten, mit den Gästen genauso wie mit eben den Teams und diese Unterschiedlichkeit. Jeden Tag kommt irgendwas Neues und Tourismus ist einfach eine Branche, die ist einfach cool. Mhm. Und es steht einem ja auch als junger Mensch die ganze Welt offen, wenn man im Tourismus tätig ist. Nichts ist so leicht wie heute irgendwo auf der Welt in ein tolles Restaurant zu kommen und dort mitzuwirken.
Den Familienbetrieb dann aber selber zu übernehmen, die Verantwortung mit den heutigen Herausforderungen?
Ja, schon
auch. Ist das
noch
erstrebenswert?
Schon, ja, aber sogar sehr. Wir haben ja 70% Familienbetriebe und Österreich Tourismus wird getragen von den Familienbetrieben. Und es gibt da übrigens ganz, ganz tolle Betriebe, die auch was Nachhaltigkeit betrifft, unglaublich tolle Schritte schon gemacht haben. Vieles würde nicht so weit sein, wenn nicht diese Betriebe das auch gemacht hätten. Nachhaltigkeitsinvestitionen, erneuerbare Energie, wirklich tolle Sachen. Aber Familienbetriebe zu übernehmen, ist eine der wirklich großen Herausforderungen, die wir in den nächsten Jahren haben werden. Wir wissen, dass sehr, sehr viele Betriebe Betriebsnachfolge haben werden und dass das entsprechend gut funktioniert. Da gibt es so viele Faktoren, die zusammenspielen müssen und da sind wir auch bemüht, ein bisschen zu unterstützen derzeit. Mhm. Aber es ist, wie gesagt, nicht so einfach.
Stichwort Erbschaftssteuer. Was würde denn das für diese Branche bedeuten?
Also Erbschaftssteuer in der Branche wäre für viele Betriebe wahrscheinlich der Todesstoß. Es ist schon schwierig genug, in einem Tourismusbetrieb die Kinder gleichmäßig zu bedenken, wenn es ums Erbe geht, ja, weil man kann so einen Betrieb nicht teilen und es erträgt also die meisten Betriebe können aber auch nicht 3, 4, 5 Familien, wenn es 4, 5 Kinder gibt, ernähren. Das heißt, man muss sich da hier sehr genau überlegen, wie man das gestaltet. Eine Erbschaftssteuer wäre eine zusätzliche Belastung. Noch dazu würde quasi gerade in der Hotellerie gibt's ja die Immobilie, die auch noch einen Wert besitzt, aber ohne die Immobilie kann nichts verdient werden. Und eine Erbschaftssteuer würde in dem Sinn schon versteuertes Geld immer wieder aufs Neue versteuern. Dass, wenn ich jetzt mein ganzes Leben lang intensiv arbeite und ich habe auch sehr viel Einkommensteuer dafür bezahlt und im Betrieb Körperschaftssteuer und das, was dann überbleibt, versuche ich wieder zu investieren und dann muss ich das wieder besteuern, ja? Dann würde vieles in der Wirtschaft in Österreich und vor allem im Tourismus ziemlich sicher
viele Generationen dann auch gar nicht übergeben können oder nicht weiterführen können.
Geschlossen werden.
Noch eine andere Frage, das ist jetzt vielleicht nochmal ein ganz anderer Bereich, weil rund um den März immer der Internationale Frauentag ansteht. Du bist so, warst du immer schon so eine eloquente Person, die so ihr eigenes Ding gemacht hat und wie kam es dazu? Wer waren da deine Vorbilder oder vielleicht, weiß ich nicht, Erlebnisse in der Jugend, in der Kindheit? Wie hast du dich zu diesen Menschen entwickelt?
Also erstens einmal hatte ich zwei Großmütter, die beide Wirtinnen waren und beide Witwen waren. Das heißt, ich hatte immer ein starkes Frauenbild vor Augen. Und die mussten immer Familie und Betrieb und Landwirtschaft gemeinsam durch den Krieg sogar teilweise durchtragen. Und diese Großmütter haben einen starken Einfluss auf mich gehabt. Und dann, weiß ich auch nicht, durch meine Ausbildung und so und selbst, weil ich immer auch allem gerecht werden wollte und einen sehr fordernden Vater auch hatte, der auch sehr viel eingefordert hat, was Leistung betrifft. Für ihn hat in erster Linie Leistung gezählt und dann kam erst möglicherweise die Vaterliebe. Okay. Ging es gar nicht anders als Frau. Wenn du Familie, Kinder, Betrieb mit viel Verpflichtung und vielen Stunden im Tourismus und dann noch ein bisschen Hobbys und auch Funktionen in der Wirtschaftskammer oder sonst wo unter einen Hut bringen willst, dann musst du einfach unglaublich gut organisiert sein. Mhm. Und du brauchst auch einen Mann an deiner Seite, der das mitträgt und mithilft.
Und wenn du dir jetzt anschaust, deine Tochter zum Beispiel, die ist Ärztin, glaube ich,
ja.
Hast du ihr auch dieses Bild mitgegeben oder warst du da schon ein bisschen lockerer als dein Vater bei dir?
Also meine Kinder haben es sicher auch nicht einfach gehabt, weil meine Tochter aus erster Ehe stammt und ich hatte sie dann nur während der Woche und jedes zweite Wochenende dazu. Es war für sie sicher nicht einfach, aber sie ist eine ganz tolle Frau geworden. Wir sind ganz tolle Freundinnen. Meine Kinder haben alle gelernt, sich toll zu reflektieren. Das heißt, wenn die ein Problem haben, kommen sie zu mir und erzählen mir, woher das Problem kommt und wie man es lösen könnte. Und das ist genau der Punkt, dass man selber seinen Weg findet. Mhm. Und meine Tochter hat auch schon 3 Kinder zwischen 8 und 11 und ist als Ärztin leidenschaftliche Ärztin und macht nebenbei auch noch alle möglichen Funktionen im Nahbereich von diesen ganzen Ärztevereinigungen, die es da im privaten Bereich noch
gibt. Also
und auch für die Kinder alle möglichen Dinge. Das geht bei ihr so weiter. Wir reden viel drüber, damit das Einordnen auch immer einfach ist, wenn du das Gefühl hast, es schlägt alles über dich zusammen, was ja regelmäßig passiert, wenn du viel machst.
Ja.
Aber gleichzeitig lernt man auch, sich selbst wieder rauszuholen aus dem Ganzen.
Zum Abschluss, wenn du so deinem 20-jährigen Ich was einflüstern könntest, was würdest du dir denn dann so raten?
Viel mehr Selbstsicherheit. Wenn ich mir die Jugend von heute anschaue, wie die selbstsicher sind und wenn ich mir anschaue, wie lange wir quasi in dem Status, ihr seid die Kinder, ihr müsst arbeiten, ihr müsst leisten, ihr seid nur brav genug, wenn ihr genug geleistet habt, das machen die jungen Leute halt nicht mehr, die sind viel selbstsicherer. Also meinem 20-jährigen Ich würde raten, die Dinge etwas einfacher, etwas lockerer, etwas selbstsicherer zu nehmen. Denk mir manchmal, ich habe jetzt erst im Alter diese Selbstsicherheit und diese in mir Geborgenheit, die ich mir immer gewünscht habe, als Frau, als Unternehmerin, als Funktionärin. Wenn ich dann in der Funktion bin, bin ich so und so voll da. Aber dazwischen hinterfragt man sich als Frau immer wieder, das heißt, ohne sich dabei zu verlieren. Aber das ist etwas, was ich jetzt nur mehr so mache, dass ich diese emotionale Intelligenz, die man braucht, um mit Menschen zu arbeiten, aufrechterhalte, aber nicht mehr, um mich selbst zu hinterfragen.
Das ist schön. Was wünschst du dir für, sage ich jetzt mal, die Zukunft für die nächsten paar Jahre für dich?
Also ich habe jetzt in diesen einen, dreiviertel Jahren, seitdem ich Staatssekretärin bin, einen unheimlichen Zeitdruck gehabt, einen unheimlichen Inhaltsdruck, ich bin manchmal an den Grenzen, obwohl ich immer viel gearbeitet habe, kommt man schon an seine Grenzen. Ich habe gekämpft darum, noch bis zu einem gewissen Grad mein Leben weiterleben zu können, wie ich es gewohnt war. Ich würde mir wünschen, wieder mehr Freiraum und Zeit, mit der Familie ein bisschen und mit meinen Freunden ein bisschen mehr machen zu können. Aber ich würde mir noch das eine oder andere Projekt im Bereich der Hotellerie wünschen, mit guten Partnern zu entwickeln, das eine oder andere, weil das ist einfach spannend, Hotels zu entwickeln. Ich liebe Hotels. Und ich würde mir wünschen, noch in irgendeiner Funktion zu sein, wo ich mit meinem Know-how, mit meinem Netzwerk, mit interessanten Menschen noch etwas leisten kann, was der Allgemeinheit nutzt, aber eben nicht mit 24 Stunden an quasi 7 Tagen die Woche.
Also darf ein bisschen kürzer treten, auch ein bisschen Zeit für sich selbst.
Ja.
Danke, liebe Susanne, dann freue ich mich. Danke, dass du da warst. Ja, schaltet nächstes Mal wieder rein bei unserem Global Goals Podcast. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
Global Goals. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Österreichischen Wirtschaftsbund.